Inken und Alo,
ja, die haben derbe Themen.
Inken und Alo,
was dich bewegt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr Lust habt, uns zuzuhören.
Wie mir das sofort ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Tatsache.
Wobei ich finde, dass es nicht so voll war von mir heute, dass
von heute.
Ein bisschen Volumen fehlte.
Ja, bis heute nicht so gut drauf, ne?
Ja, komm, der Tag ist ja auch jung, also das, Appetit kommt beim Essen, sage ich immer.
Okay.
Ja, das Auge isst mit.
Ja, ist klar. Mhm. Nee, aber also gab es schon fröhlichere Tage, obwohl wir heute schon, also im Prinzip 70% der Routine hinter uns haben.
Ja, das stimmt.
Normalerweise führt das zu einem Mood-Booster, wenn wir draußen im, nicht so wirklich im Sonnenlicht,
aber warm.
Das Käffchen schlürfen, bisschen Rotlicht, bisschen Bewegungsroutine.
Immer.
So läuft das. Ja. Gut, hat heute nicht so richtig geklappt, egal, aber jetzt dein eigener Gesang hat dazu geführt, dass du ein kleines bisschen gelächelt hast.
Ja, das ist ein bisschen so wie in Münchhausen, der sich selber aus dem...
Herrlich, ja. Die Vorfreude auf den Podcast mit euch. Ja, herrlich.
Also, herzlich willkommen. Wir möchten heute über Schuhe sprechen, haben wir uns überlegt.
Haben wir uns überlegt. Eigentlich wollten wir über was anderes sprechen. Wir haben ungefähr 400 Themen auf der Liste.
Ja.
Aber du saßt gestern eine Stunde in der Hocke, in der Fußgängerzone
in Ottensen.
Und da hattest du das Gefühl, du musst dringend über Schuhe sprechen. Und letzte Woche hatte ich den Zehenspreizer gezeigt, was natürlich auch so ein bisschen kontextlos war. Aber ich hab nicht richtig drüber nachgedacht, was dann kam, hätte ich wissen müssen.
Weil natürlich wollten Zehenspreizer, genau.
Alle Menschen nur den Zehenspreizer kaufen. Und keiner will das Training machen, was es bedarf. Egal, kommen wir nachher zu. Aber insofern hatten wir irgendwie viel das Thema Füße.
Hast du jetzt von deiner Kooperation mit dem Zehenspreizer da was ausbezahlt bekommen? 6,90 Euro oder Auszahlung erst ab 25 Euro oder so, ne?
Genau. Nee, und vor allen Dingen war es falsch. Ich habe dann drei Tage später die Meldung gekriegt, nee, haben sie falsch gemacht. Amazon sagt, so läuft das nicht mit dem Partnerprogramm. Ich habe irgendwas nicht angegeben, was ich nicht verstehe. Aber ich wollte es ja ausprobieren, weil ich mir gedacht habe, dass es so ist, dass es eben nicht einfach so ist, dass man da einen Link hinklebt und dann irgendeiner es kauft.
Wir bewerfen die mit Geld, sondern was wäre es gewesen? 3 Cent pro Verkauf oder so, ne? Ding kostet 6 Euro.
Ja, 3 Cent?
Glaube ich auch.
Ja, weiß ich nicht. Darum ging es ja auch nicht.
Es waren 3%.
18 Cent?
Ja, sowas, ja.
Ja, weiß ich nicht. Ist auch egal. Ich wollte es ausprobieren, weil ich es wichtig finde, dass man Dinge ausprobiert, wenn man sie nicht versteht oder wenn man sie nicht kann. Und das habe ich gemacht und es hat dazu geführt, dass es nicht geklappt hat. Herrlich. Und jetzt müsste ich dann natürlich einsteigen und verstehen, warum das nicht geklappt hat. Ach so, für alle, die das nicht wissen und überhaupt nicht verstehen, wovon wir reden. Ja. Ich habe ein Produkt gezeigt und dann ist auf Amazon verlinkt. Verlinkt. Und dann gibt es so ein Partnerprogramm und dann würde man pro Verkauf irgendwie ein paar Cent, Euros, je nachdem, wie teuer das Produkt ist, bekommen. Und ich habe das noch nie gemacht und wusste auch nicht, wie das geht und höre aber und sehe auf Instagram überall, dass das total einfach ist und dass man das einfach so machen kann und bla bla bla. Und wie es immer so ist im Leben, so einfach ist es nicht. Und ich habe auch noch nicht rausgefunden, warum das nicht funktioniert hat oder was die da bemängelt haben. Also ich habe auf jeden Fall kein Geld damit verdient, um das festzuhalten.
Okay.
Okay.
Und auch an all die das Ding gekauft haben, ist eine nette Hilfestellung, ist aber ungefähr 5% oder 10% von dem, was man alles machen muss, um seinen Fuß auf die Kette zu
kriegen. Ja, genau, das
ist ein Anfang,
wir
aber da
auf jeden Fall. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf, oder? Okay. Ja. Okay. Also du saßt da und hast gesagt, wir müssen heute...
Gottverdammte Schuh, der da an mir vorbeigelatscht ist, weil ich saß in der Fußgängerzone, gehockt, musste gucken, dass die, das habe ich ja damals irgendwann mal erlebt, dass ich am Bahnhof saß und mir einen Euro in meinen 3,80 Euro Kaffee geschmissen hat, sich dann tierisch entschuldigt hat, aber trotzdem, nur weil ich gehockt habe, war es so, was ist das für einer, der ist bestimmt obdachlos und ich so, nee, ich hocke, weil es die einzige Position ist, die stabil ist auf Zeit und ich bin hier der Einzige ohne Rückenschmerzen. Egal. jedenfalls hatte ich die perfekte Perspektive auf die ganzen Schuhe.
Ja.
Und
du hattest Zeit.
Und ich hatte Zeit. Ich habe nicht einen vernünftigen Schuh gesehen. Mhm. Oder was heißt vernünftiger Schuh? Also kein Mensch, der in der Lage war, in dem, was er da an den Füßen hatte, richtig zu laufen. Ja. Und 90% der Dinger, die da an mir vorbeigelaufen sind, haben aktiv verhindert, dass diese Person richtig laufen kann. Mhm. Und da haben wir eben kurz drüber gesprochen, im Sinne von, ich so, ja, alle haben Fußprobleme und bababa und weitergeredet. Und du so, nee, warte mal.
Stopp mal, warte mal kurz mit, alle haben Fußprobleme.
Also, alle haben Fußprobleme, ob sie es wissen oder nicht.
Mhm. Ja.
Und sehr, sehr viele haben auch schon Schmerzen in ihren Füßen. Da gibt es dann diverse Diagnosen. Hallux valgus, ich vergesse mal den Namen, erst hier Mordnerom, diese Entzündung unter den Ballen, dann
Plantarfaszienfuß, Knickfuß.
Genau, das alles, Fersensporn, Achillessehne, alles. Ja?
Ja, und also Sprunggelenk und Knie und Hüfte und bla.
Hängt ja dran irgendwie.
Ja, genau. Also erklär mal, damit man jetzt nicht abschaltet und sagt, was redet der arme Mann mit ohne Haare? Das kann ja alles gar nicht sein. Wieso haben wir alle Fußprobleme? Was ist das grundlegende Problem? Und da sprechen wir nicht über den spezifischen Schuh, also nee, was so ein Schuh und so ein Schuh macht. Ja. Also alles, was wir denken, was gesund ist, ist sowieso der größte Mist. Also das genaue Gegenteil ist der Fall. Egal, machen wir gleich. Mhm. Also was ist diese Mechanik, die wir brauchen im Fuß, damit wir gehen können, so wie es das Bewegungsmuster des Körpers vorsieht?
Ja, genau. Also es gibt eine Mechanik, die ist relativ kompliziert. Die werde ich wohl hier nicht erklärt kriegen, weil ich die schon fast nicht erklärt kriege, wenn ich sie zeigen kann. Mhm. Aber es gibt eine Art, wie der Fuß aufsetzt. Das heißt, mit der Ferse und dann muss der Mittelfuß was machen, die Zehen müssen was machen, dann muss ich das Ding drehen und dann muss es aus der einen Position in die andere Position gehen. Und
aber das so ist ja der, also das sind ja die im Prinzip.
Aber der Fuß muss ganz viel machen.
Genau, das ist ja die Hauptinformation. Ja. Weil wenn wir dieser Werbung glauben, also dass wir aufgewachsen sind, wie ein guter Schuh ist, dann hat dieser Schuh ein Fußbett, ein sogenanntes Fußbett. Ja. Und ein Fußbett verhindert die Mechanik des Fußes. Und das ist eine Information, die ist einfach mind-blowing, weil niemand, wenn ich eine Straßenumfrage machen würde, würden 90%, 95, 98% der Leute sagen, man braucht ein Fußbett und dann ist das ein guter Schuh. Ich finde nur, ich kaufe schicke Schuhe und die haben kein Fußbett.
Ja, das ist ein Problem, ja.
Und das ist kompletter, also all das ist Mist.
Alles
das ist Mist.
Alles falsch.
Weil also der wenn man Fuß nur beim Schritt 500.000 verschiedene Positionen einnehmen muss und nur der Schuh an sich und vor allen Dingen das Fußbett zwingt den Fuß in eine Position, die er nicht verändert. Er kann das, was er machen muss, damit die Gangmechanik stimmt, nicht tun, faktisch.
Genau. Also wenn wir jetzt nur mal auf diesen Punkt eingehen, das ist wirklich nur einer, dann ist es so, es gibt ein Fußgewölbe, das heißt, der Fuß steht in so einer Brücke. Das ist eine wichtige Position. Wenn man den Boden trifft, das erzeugt eine Dämpfung.
Das ist gut. Das Fußbett.
Das Fußgewölbe.
Ja, aber das Fußbett macht ein Fußgewölbe.
Genau. Und da ist natürlich das Ding, das ist ein Riesenunterschied, ob der Fuß das macht, weil dann hat er eine muskuläre, fasziale Spannung und erzeugt das selber, dann funktioniert das. Und wenn das Ganze gestützt wird von irgendwas, dann ist alles oben drüber passiv. Es ist zwar in der richtigen Position, aber trotzdem passiv. Das heißt, es kann die Funktion auch nicht erfüllen.
Und es ist die ganze Zeit in der Position, das was falsch ist.
Denn in der Sekunde, wo ich das Gewicht drauf bringe und das andere Bein nach vorne bringe und dann irgendwann will ich den Fuß ja hinter mir haben und abdrücken, da ist ein Fußgewölbe schwer störend. Ich kann nicht richtig gehen, wenn ich im Fußgewölbe bleibe, sondern ich muss in die andere Position, das heißt den Fuß flacher werden lassen, länger werden lassen. Da sagen dann viele Plattfuß, Breitfuß oder auch Pronation. Das ist eine wichtige Position, die bei jedem Schritt vorkommen muss. Und wenn man die verhindert, entweder aktiv durch ein Fußgewölbe oder auch einfach nur dadurch, dass der Schuh Schrott ist, wie alles, was ich da gestern gesehen habe.
Onnenschuhe.
Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt aktiv Namen nennen sollen, aber es reicht ja wirklich aktiv, also zu sagen, es ist
mit
einfach
alles... Mit einer riesen Sohle, die alle weitere Mechanik verhindert.
Das ist wieder noch ein anderes Problem, aber nur dieses Ding von, der Fuß soll im Gewölbe bleiben die ganze Zeit, nur damit ist schon alles hin. Nur damit kann man nicht mehr normal gehen, weil das dann dazu führt, dass man den Körper nach oben drücken muss, anstatt ihn nach vorne zu drücken. Und das führt auf jeden Fall zu Schmerzen in der Fußsohle, zum Fersensporn, zu Achillessehnenproblemen oder auch, dass man den Fuß rausdreht und sich dann Hallux Valgus tritt oder was auch immer. Mhm. Also, und das ist nur ein Problem. Aber es ist halt genau, wie du gesagt hast, die Schuhe verhindern, dass der Fuß das macht, was er eigentlich machen soll. Und damit ist alles scheiße.
Ja, ja, und
das ist ja nicht nur Fußprobleme. Also das geht ja dann hoch. Also,
ja.
So.
Aber das Krasse ist, finde ich, dass man irgendwie weiß, dass wenn man hohe Schuhe trägt oder besonders schmale Schuhe oder irgendwas, was filigran aussieht, dass man dann schon mal gehört hat, dass das irgendwie nicht so optimal ist für den Fuß. Ja, geschenkt, würde ich sagen, hat jeder irgendwie schon mal gehört. Aber es gibt ein, so wie wir aufgewachsen sind, also weiß ich nicht, ja, keine Marken nennen, who cares, also so Birkenstock oder so, ja, die
das
theoretisch,
sind
das
Schuhe.
Sind, genau, das sind Gesundheitslatschen und die sehen hässlich aus. Ich kann in Kauf nehmen, heutzutage ja nicht mehr, heute sind sie furchtbar schick, egal, aber grundsätzlich war immer die Idee, so, ich kann hässliche Schuhe tragen, dann sind sie gesund oder ich kann hübsche Schuhe tragen und dann sind sie eben ungesund. Mhm. Und zu verstehen, dass das Schwachsinn ist, sondern auch die gesunden Schuhe sind gar nicht gesund, weil sie zwar auf andere Art als ein schmaler Schuh, aber trotzdem die Gangmechanik verhindern komplett. Und dass der Fuß sozusagen das tun kann, was er soll. Das finde ich crazy. Ja. Und was ich auch crazy finde, ehrlich gesagt, fragt man sich, wie irgendjemand mal auf die Idee gekommen ist. Also gab es einen anderen Wissensstand, so, also weiß ich nicht, in den 70ern und 80ern als solche Gesundheitsschuhe erfunden wurden?
Also ich könnte mir vorstellen, dass es wieder diese Entwicklung über die Reha ist. Also Maschinentraining ist entstanden, weil Menschen Verletzungen hatten und bestimmte Gelenke nicht bewegen konnten. Deswegen hat man Maschinen gebaut, die ihnen ermöglicht haben, isoliert einen Muskel aufzubauen, damit sie dann wieder normal sich richtig bewegen können.
Ja.
Daraus ist dann eine ganze Industrie geworden, die dabei bleibt, diese Reha-Übungen zu machen.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich ist, wenn jemand eine akute Faszitis hat in einer
Entzündung
im Fuß, dann kann ihm das helfen, da ein Fußgewölbe reinzutun, damit er oder sie damit überhaupt zum Arzt gehen kann.
Ja.
Ja, es ist halt so wie so eine Krücke, wie ein Rollator, wie Krücken halt, also literally Krücken.
Ja.
Der Fuß kann es jetzt nicht alleine und du musst irgendwie aber ja operational bleiben, dieser falschen Gangmechanik, um überhaupt irgendwie
dich bewegen zu können.
Was zu essen zu holen oder so.
Voll.
So. Und das kann man mal 2 Wochen machen und dann muss man aber natürlich daran arbeiten, diese Mechanik wieder aufzubauen. Die Lösung ist dann nicht zu sagen, du läufst jetzt die nächsten 20 Jahre so weiter, bis der Fuß dann halt völlig verkümmert ist, weil er die eigentliche Mechanik gar nicht mehr versuchen kann, weil er gestützt wird.
Ja.
Das ist auch wie ein Rollator. Wenn man einmal da drin ist, muss der Fuß immer weniger machen. Er wird immer inaktiver, immer schwächer, immer schlechter und kommt natürlich immer schlechter davon weg. Aber so erhält man sich auch seine Kunden im Sinne von...
Genau, die kommen wieder und kaufen wieder Einlagen.
Ja, oder noch krassere Einlagen und noch besser gestützte Schuhe, weil der Fuß immer weniger macht und irgendwann hast du dann, naja, so orthopädische Schuhe halt, die versuchen, alles abzunehmen.
Voll.
Aber es ist halt, da gibt's, also es wird nicht besser dadurch, es wird immer nur schlechter.
Und das Krasseste finde ich eigentlich diesen Punkt mit dem großen C, weil das sowas ist auch, was niemand weiß und was man nirgendwo lernt. Also in diesem ganzen furchtbaren, komplizierten Abrollen, ich fange mit der Ferse an und dann macht der Mittelfuß irgendwas und dann bewegt er sich und dann ist er erst gewölbt und dann ist er glatt. Dann passiert ganz am Ende ein Abdruckmuster.
Mhm.
Das heißt, den Vortrieb, dass ich nach vorne laufe und nicht nach oben, wie du gerade schon gesagt hast. Damit ich nach vorne laufe, muss der große Zeh sich in den Boden drücken und damit aktiviert sich der Po-Muskel.
Genau. Also wenn der große Zeh nicht in dem Winkel steht, in dem er stehen soll und Bodenkontakt hält und man dann den Fuß vortreibt, kann man den Po nicht aktivieren. Und
Und dann wirklich? Kommt man, dann kann man literally nicht gehen, weil man nicht nach vorne kommt.
Ja, also es geht schon, aber es geht halt ohne Po. Das ist so wie, du kannst mit einem Auto fahren, was vier Platte hat. Kannst du machen. Ist aber auffällig und laut und macht alles kaputt. Mhm. Und wenn du ohne Po gehst, das geht. Das machen ja die meisten, die da entlang laufen. Aber das ist richtig ineffektiv und richtig schmerzhaft und instabil und produziert wahnsinnige Probleme.
Und langfristig.
Und genau, es bringt auch keinen Bock. Also es ist langsam und lästig und mühsam und produziert Schmerzen und verhindert, dass man andere Sachen, also dass man irgendwas machen kann, was einem Spaß macht. Dann wird Einkaufen zum Vollstress, wenn man das macht, ohne den größten Muskel sozusagen.
Ja. Und ich finde, das ist sowas, was man richtig gut testen kann. Also für alle, die zuhören, darauf zu achten, heute den Tag über zu laufen und zu fühlen, zu gehen, sich fortzubewegen, nicht zu joggen, sich fortzubewegen und zu erfühlen, ob wenn man den Fuß sozusagen, wenn der Schritt zu Ende ist, ob dann der große Zeh irgendwas tut in dem, wie man läuft. Und zwar kann man ausprobieren mit und ohne Schuhe. Mhm. Macht keinen Unterschied, würde ich sagen, bei den meisten.
Na, ohne Schuhe geht es überhaupt.
Genau, ohne Schuhe geht es überhaupt, aber macht man trotzdem nicht. Also man kann es dann probieren, bewusst zu machen und dann checkt man es. Mhm. Aber ich würde sagen, 98% aller Menschen gehen ohne Po.
Ja, da rührt sich nichts. Ja. Also weder der Zeh noch der Po.
Genau.
Und barfuß kann man es dann probieren, sozusagen in diese Schrittposition gehen, dann auf den hinteren Fuß achten, dann mal gucken, was macht der da eigentlich? Und dann mal den Zeh so hinstellen, dass man versucht, Druck in den Boden zu erzeugen und dann versucht Vortrieb. Und da kann man mal spüren, so wäre es.
Und das checkt man. Also das geht gleichzeitig. Geht man aktiviert den großen Zeh und dann checkt man, wie der Po-Muskel angeht.
Ja. Genau, ist komplett gekoppelt.
Ja.
Und ja, die dann spannende Frage ist natürlich, kannst du das in dem Schuh, den du trägst? Mhm. Und die Antwort wird quasi immer sein, nee, das geht nicht.
Und zwar, weil einfach nur, also gibt bestimmt auch noch andere Gründe, aber hauptsächlich, weil alle Schuhe zu schmal sind. Das heißt, der Fuß ist nicht, also damit es ästhetisch hübsch aussieht, auch Sneaker, auch Gesundheitsschuhe, auch keine Ahnung was, es ist alles zu schmal. Und dann ist der nicht mehr in der Position, wo er dieses abdrücken kann.
Ja. Wir machen ja beide gerade mit unseren Händen so eine gespreizte Bewegung. Wir spreizen die Finger so zur Seite, um zu zeigen, dass die Zehen breit sein müssen. Das heißt also, die Zehen müssen, wenn der Fuß am Boden steht, alle getrennt sein. Und die Lücke zwischen dem ersten und dem, also dem großen und dem Zeigezeh sozusagen, ist bestimmt ein halber Zentimeter oder mehr, je nach Anatomie. Aber die dürfen auf gar keinen Fall zusammenhängen. Mhm. Und alle Schuhe quetschen alle Zehen vorne zusammen.
Ja.
Und damit ist diese Abdruckmechanik hin.
Ja, ist schon dramatisch, wenn man das so hört.
Ja. Und da ist es so, ja, aber ich habe diese Turnschuhe oder ich habe dies oder das oder ich habe Gesundheitsschuhe oder ich habe Birkenstock oder es ist so, nein.
Ja, ja, oder halt, ich habe diese, also dieser Trend, habe ich aber eben schon gesagt, dieser Trend zu bei Laufschuhen so eine, wie so eine Wolke, also so gefühlte 10 cm Sohle.
Über dem Boden,
kosten wahnsinnig viel Geld, je nach Marke, aber das ist auf jeden Fall so ein grauenvoller Trend geworden, weil es natürlich beim Joggen gehen nochmal, die Mechanik kann nicht funktionieren, weil die Ferse nicht am Boden ist. Das heißt, ich bin 10 cm über dem Boden und klatsch vorne mit dem Fuß runter.
Die sind teilweise sogar angerundet, damit dieses Klatschen nicht so ist. Du so,
Oh Gott. Und dann, ich hau jedes Mal, wenn der Fuß sozusagen aufkommt, hau ich mir ins Knie.
Ja.
Und genau.
Dann wird versucht, das abzufangen mit einer runden Sohle. Aber das spielt auch alles keine Rolle, weil die erstens vorne wieder viel zu schmal sind. Das heißt, die Mechanik geht eh nicht. Und ich glaube, dass bei Sport schon gerade auch noch so ein, dass Laufschuhe so dünn sind vorne, ist wirklich so blöde. Ich glaube, das ist einfach so ein Dynamikding, dass das aussieht wie so ein Pfeil. Ich habe Pfeile an den Schuhen, das ist schnell, weil es Speed, weißt du, wie so ein Rennwagen. Das ist so doof. Und dann die hohen Sohlen sind wieder das, was du gesagt hast, dass die Fersenmechanik nicht klappt. Das heißt, man holt sich auf jeden Fall einen Shinsplint, also eine Entzündung hinten im Schienbein. Aber es ist auch, wenn man auf hohen Sohlen ist, ist jetzt fast, also dafür egal, ob man vorne oder hinten hoch ist, es ist einfach die komplette Stabilität weg. Man kann ja auf diverse Weise die Stabilität testen, über das Gleichgewicht, über funktioniert deine Koordination noch. Also wenn ich auf beiden Beinen stehe, kriegen viele Menschen eine Koordinationsübung hin. Wenn sie instabiler stehen, entweder auf einem wackeligen Untergrund oder auf so einem Pad, so ein Wackelpad oder sowas, kriegen sie die Koordinationsübung nicht mehr hin. Mhm. Ja, so ist es mit diesen Schuhen natürlich auch. Das heißt, sie stehen auf einer instabilen Untergrund und das bedeutet, sie können keine Koordination mehr erzeugen, keine Stabilität mehr erzeugen, keine Kraft mehr erzeugen. Dadurch steigt ihr Stresslevel permanent an, weil der Körper die ganze Zeit sagt, wow, das ist instabil, wow, das ist instabil, Vorsicht, wir dürfen das nicht machen, wir dürfen das nicht machen und der Körper erzeugt Schutzreflexe, weil er sagt, wir sind instabil.
Mhm. So. Ja, und dann gehe ich...
Und dann gehst du laufen.
Dann gehe ich laufen.
Ja.
Herrlich. Okay, super, gut.
Und die andere Sache ist ja Schuhe, die hinten erhöht sind, also Absätze, jede Form von Absätzen. Jetzt mal unabhängig, also das ist das Gleiche, wie was du gesagt hast, eine hohe Sohle, ob die jetzt 2 Zentimeter hoch ist oder hinten ein Absatz. Du hast erstens diesen Punkt, dass du mit der Ferse in den Boden hackst, dann klatscht der Fuß an den Boden. Aber das Zweite, was ist, dass wenn du hinten höher bist, dann stimmt der Schwerpunkt nicht. Das heißt, also für den Körper ist es unglaublich wichtig zu wissen, wo ist mein Körperschwerpunkt. Du hast unten Balancepunkt, die Füße fühlen da und die fühlen, wo oben der Schwerpunkt ist. Und alles, was du im Leben tust, ist abhängig von diesem Verhältnis. Das heißt, wenn du irgendwas wirfst oder springst, dann musst du wissen, wo ist der Schwerpunkt im Verhältnis zum Balancepunkt, sonst springst du in die falsche Richtung. Ja. Das gilt aber auch für eine Treppe, für Gehen, für alles. Und wenn du einen Absatz trägst, ist es unglaublich schwierig, Schwerpunktkontrolle hinzubekommen. Ja. Das heißt, man ist unfassbar ineffizient in dem, was man tut. Im Rennen, Treppensteigen, Tragen, was auch immer. Das heißt also...
Weil der Körper nicht nur die Bewegung ausführen muss, sondern sich auch immer noch fragen, warte mal, wo ist hier eigentlich meine Mitte?
Genau das.
Ja.
Ja. Man wird instabil und schwach und bekommt wahrscheinlich Schmerzen, wenn man das viel macht. Und die Körperhaltung muss sich dann anpassen an diesen verschobenen Schwerpunkt. Da muss man irgendwie ausgleichen.
Also in der Wirbelsäule.
Genau. Und dann bringt man das Becken zu weit vor und muss sich einkrümmen oder irgendwas oder übermäßig aufrichten oder was auch immer, um das auszugleichen.
Okay.
Das heißt, das ist auch etwas, was man wahnsinnig viel sieht. Und selbst wenn das nur ein bisschen ist, ist es das ist nicht 0 oder 1, sondern es ist so, ist der Fuß gerade oder nicht?
Ja.
Und wenn er nicht gerade ist, ist Problem.
Ja.
Großes Problem.
Ja.
Auch da kannst du sofort testen. Du kannst jemandem einen Krafttest machen, einen Bizeps-Curl. Und wenn du den in Schuhe stellst, ist er auf einen Schlag 20% schlechter oder was auch immer.
Ja. Und
das gilt für alles. Und ja gut, jetzt im Sommer, ich meine, es war warm gestern oder es war wieder warm, haben wir natürlich die ganzen offenen Sachen. Die sind halt auch geil. Also,
ja, Latschen.
Latschen.
Flipflops.
Ja, oder genau, was auch immer sozusagen. Sandalen können es auch sein. Also so, das muss nicht, also das, ich weiß nicht, ob das klar ist, aber Latschen sind eine absolute Katastrophe, weil man, je nachdem wie sie gebaut sind, vorne seine Zehen aktiv so zusammenkrümmen muss, um diesen Schuh dran zu halten oder diese Latsche dran zu halten.
Dass der nicht rausrutscht.
Genau.
Ja.
Und damit
macht man unbewusst.
Genau, das, sonst, bist du, sonst ist er weg. Genau.
Ja.
Und deswegen ist die Mechanik damit mindestens so schlecht wie mit den schlechtesten Schuhen, die wir gerade aufgezählt haben. Aber also was da die Leute sehr viel machen, ist unglaublich nach außen drehen.
Ja.
Aber selbst wenn sie es nicht tun, ist es so, dass es einfach zu einem Permakrampf in der Wade führt und du nicht normal gehen kannst. Mhm. Und
weil man es nicht checkt. Also man denkt, es ist okay sozusagen.
Genau.
Ja. Und man schiebt sich in den Schuh sozusagen mit der nach vorne Bewegung.
Ja.
Aber damit man es auf dem nach dem Wegtreten sozusagen nicht verliert, krampft man automatisch die Zehen.
Genau. Ja, genau. Und die meisten Sandalen sind auch so gebaut. Und alles, was so gebaut ist, dass man hinten offen ist, kann nicht funktionieren. Das heißt, du musst vorne einen Krampf erzeugen, um hinten offen zu sein. Und auch damit ist die Mechanik wieder hin.
Mhm.
Also schon sehr bitter, wirklich.
Ja.
Sehr bitter. Ich habe dann irgendwann geguckt, ob ich irgendwas finde, was ernsthaft gut war. Und da war eine, die hatte so im Prinzip so römische Sandalen um die Füße gewickelt.
Ja.
Also die waren offen, flach, vorne an den Zehen fixiert, am Mittelfuß fixiert, aber die Zehen waren gespreadet. Also nicht zwischen den Zähnen fixiert, sondern also die hatte Platz vorne. Mhm. Und dann war diese Sandale, ja, irgendwie so, um die Wade gewickelt und um die Ferse gewickelt.
Ja.
Dann war ich so, das ist geil. Das ist wahrscheinlich ein 2500 Jahre altes Konstrukt. Was alles
ein römisches Konstrukt.
Ja, keine Ahnung. Was alles übertrifft, was hier ist, weil auch da wieder das Ding, wahrscheinlich war ja die Frage, wenn die damals sich da irgendwas um die Füße gewickelt haben, um nicht in eine Scherbe, einen Stachel, einen Dorn zu treten, haben die sich gefragt, kann ich damit laufen oder nicht? Und dann haben die so lange da rumgewurschtelt, bis sie gesagt haben, kann man damit laufen oder nicht? Und nicht dieser absurd verkopfte Quatsch im Sinne von, hey, super, wir bauen die Gangmechanik nach und töten sie damit systematisch ab. Das war gut. Okay. Also auch eine. Ihr also literally eine. Und ich weiß auch nicht,
in ob das... In einer Stunde.
Genau, ob das stylmäßig, ich meine, wir haben natürlich auch dieses Problem von, wenn ich jemandem sage, pass auf, du kannst diese Schuhe nicht tragen, weil du hast einen Hallux Valgus, du hast Schmerzen, du hast dies, du hast das, du kannst keine Schuhe tragen, die vorne eng sind. Mhm. Dann kann das passieren, dass der oder diejenige sagt, ja, das sieht aber hässlich aus.
Klar.
Du willst mich verarschen.
Ja, aber das ist ja das Hauptkriterium, dass das scheiße aussieht, ist ja logisch.
Du hast keine Kraft, du bist maximal gestresst, du kannst nicht laufen, du kannst nicht heben, du kannst gar nichts.
Du hast aber Schmerzen in der Hüfte?
Du hast überall Schmerzen und kriegst deinen Alltag nicht hin, aber sagst mir, das sieht scheiße aus.
Ja, gut, aber es ist halt auch wichtig. Okay, also das heißt, wir haben jetzt alles beschrieben, was nicht geht. Also wäre ja die richtige Frage eventuell, was muss ein Schuh können, zusammengefasst? Das kann man ja dann zu Hause testen. Dafür, dass er mich nicht einschränkt. Und dann kann man ja dazu sagen, dass jeder natürlich seines eigenes Glückes Schmied ist.
Ja,
und jeder entscheiden kann, ich trage auch nicht ausschließlich Schuhe, die diesen Kriterien entsprechen. Aber es ist schon wichtig, dass man das auf dem Zettel hat und dann sagt, okay, ich passe mich an. Entweder ich kann die Schuhe ausziehen oder es gibt Zeiten, in denen ich Schuhe trage, die den Kriterien entsprechen. Oder es gibt ein Kompromiss,
genau, es gibt tausend Kompromisse,
und so weiter. Genau, also das mal vorausgeschickt, aber das Ideal eines Schuhs wäre, ein Barfußschuh, okay. Ja, gut.
Aber es ist auch nicht 0-1. Also es ist,
genau, also, aber wir haben ja jetzt 3, 4, 5, 25 Sachen aufgezählt, die 5 wichtigsten.
Genau, die Kriterien, also wir können jetzt einen Barfußschuh beschreiben, aber es ist nicht so, dass jeder immer Barfußschuhe tragen sollte. Trotzdem.
Und auch nicht jeder Barfußschuh das
erfüllt. Muss man auch sagen, genau, ja. Also Barfußschuh ist inzwischen ein Riesending und da gibt es auch wirklich viele, die das nicht gut umsetzen.
Ja.
So. Aber die Kriterien sind, wenn wir es vorne anfangen, vorne muss genug Platz sein, dass der Fuß richtig arbeiten kann. Kannst du beim Gehen oder kannst du die Füße, die Zehen breit halten, kannst du beim Gehen den großen Zeh hinten beim Abdruck in den Boden drücken und so Kraft erzeugen, dass dein Po mitarbeitet? Mhm. Einfache Frage.
Ja,
nein, wenn nein, Problem.
Ja.
Und deswegen sind Barfußschuhe vorne breit. Das nächste ist, Barfußschuhe sind sehr leicht, habe ich auch nicht gesagt. Viele Schuhe sind bockschwer, das heißt so, dass man einfach ein Problem hat, das die ganze Zeit mitzutragen. Mhm. Dann sind Barfußschuhe sehr, sehr dünn in der Sohle. Mhm. Die haben teilweise 2 Millimeter oder so.
Da muss man sich ranarbeiten, da muss man sich gewöhnen, haben wir dann auch ganz oft das Feedback, dass Leute dann sagen, jetzt habe ich mehr Schmerzen als vorher und so weiter. Ja. Logisch,
klar.
Weil ich natürlich den Fuß auch dahin trainieren muss, dass er das kann. Ist nicht so, ziehe ich morgen Barfußschuhe an und dann ist alles gut. So ist es ja nicht.
Nein, der Fuß muss ja wieder lernen, wie es geht. Und das
endlich
ist auch
richtig
schon,
Fuß könnte man da machen zum Beispiel.
Ja, und das ist auch ein krasser Input, den der Fuß da bekommt. Also das heißt, fast alle Schuhe sind so gebaut, dass man den Boden nicht spürt. Man spürt nichts vom Boden. Und in Barfußschuhen spürst du, ob du über Kopfsteinpflaster, Holz oder was auch immer gehst, weil das so dünn ist, dass man das dadurch merkt.
Ja.
Und es ist natürlich immer noch ein Bruchteil dessen, was man merken würde, würde man da tatsächlich barfuß gehen, was ich jetzt in der Großstadt nicht empfehlen würde, aber wie auch immer. Also das heißt, je dünner die Sohle, desto besser. Mhm. Aber man muss sich daran gewöhnen, man muss sich an alles gewöhnen.
Ja.
Dann muss dieser Schuh fixiert sein. Nicht? Also der darf nicht offen. Hinten offen sein und die Sohle muss beweglich sein. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe.
Flach, also die Sohle breit, muss flach.
Also flach, genau. Wenn sie flach ist, hat sie natürlich auch keinen Absatz.
Ja, es muss so viel Luft sein, dass die Mechanik möglich ist.
Vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wenn du einen Schuh hast, in den du reinschluppen kannst, ohne ihn auf und zu zu machen.
Ja.
Passt da nicht.
Ja.
Punkt.
Das ist schon Mist.
Ja. Und wenn du deinen Turnschuh einmal geschnürt hast und dann immer rein und rausschlupst, passen sie auch nicht.
Das ist schon Mist. Wir haben das Thema Training sozusagen spezifisch nicht angesprochen, aber, und das geht, glaube ich, in öffentlichen, vielen öffentlichen Studios nicht, aus Versicherungsgründen, I don't know.
Für Unfug, aber ja.
Bei uns, genau, bei uns trainieren viele Menschen
ja.
ohne Schuhe.
Ja. Mehr so nach dem Motto, im Rudergerät ziehen sie dann mal an, weil das ja. beim Rudern nervt, wenn man damit ziehen muss, da sind Schuhe einfach bequemer, aber da musste man die Schuhe eben nicht zum Laufen. Wir können eigentlich mal Schuhe aufs Rudergerät, das ist Quatsch, da brauchen wir unterschiedliche Größen, das funktioniert nicht. aber genau, der einzige Punkt, wo unsere KundInnen sich ernsthaft Schuhe anziehen, ist auf dem Rudergerät, wo sie eben nicht laufen.
Ja, genau, weil es schon auch, wenn ich das Bewegungsmuster mir erarbeite, dann ist es schon wichtig und wenn ich Krafttraining mache und da sozusagen die Kopplung im Hirn habe, dann ist es schon wichtig, dass das auch in der richtigen Mechanik ist und ein Schuh ja. würde das dann verhindern.
Ihr macht einen schwächer. Das ist einfach, ja. Also die meisten merken ja, wenn sie irgendeinen Schuh anziehen, sind sie 20% schwächer.
Ja.
Okay. Genau. Das wären die Kriterien so. Und jetzt ist es so, ja, Barfußschuhe haben diese Kriterien, oft, nicht alle. Und dann ist es aber natürlich so, dass es jede Form von Kompromiss und Zwischenstufe und was auch immer gibt. Jemand, der jetzt 30 Jahre lang hohe Schuhe oder enge Stiefel oder sonst irgendwas getragen hat und sagt, jetzt laufe ich Barfußschuhe, der macht das genau 10 Minuten und dann kommt er keinen Schritt mehr weiter.
Ja.
Das heißt, es ist eine Gewöhnung. Und es gibt sehr viele Schuhe, die so in die Richtung gehen. Das heißt also, wenn man sich jetzt so diese klassischen Oldschool, ohne jetzt irgendwelche Namen hier zu merken, aber diese klassischen Oldschool-Schuhmodelle, also die Adidas, Nike, Fila, und die, die Vans auch, die sind alle so, dass man sagen kann, geht
ja.
irgendwie. Also die 70er-Jahre-Modelle, weil die sind ja. alle breit, größtenteils.
Ja.
Die sind alle flach, die sind alle fest, die sind alle weich, die sind alle leicht. Man fühlt den Boden so ein bisschen. Und das sind alles Dinger, wo man sagt, geht. Die haben natürlich unterschiedliche Formen. Und ich habe Modelle, in denen ich meine Füße, meine Zehen nicht breit kriege. Und ich habe welche, in denen ich sie sehr gut breit kriege. Mhm. Bei mir ist zum Beispiel Campus, kann ich das extrem gut. Mhm. Und im Moment habe ich aber gerade Universal, glaube ich. Da kriege ich die großen Zehen zwar frei, aber der kleine hängt an der Seite immer. Mhm. Und das ist scheiße. Das heißt, die kaufe ich mir jetzt nicht nochmal. Mhm. Aber die sind für mich okay.
Ja.
Und ich trage auch Barfußschuhe sehr viel, aber eben in der Stadt trage ich häufig, oder gerade auf dem Fahrrad nerven mich Barfußschuhe, weil ich damit die Pedale nicht richtig treten kann, weil die natürlich wegsacken, wenn ich trete.
Ja.
Und so kann jeder für sich irgendwie gucken und sagen, kann ich...
Und es gibt bei Barfuß, entschuldige,
ja.
wollte ich nicht unterbrechen.
Ja. Nee, aber sag ja. das ist richtig.
Also es gibt bei Barfußschuhen wirklich verschiedene Firmen. Und zum Beispiel, jetzt habe ich vergessen, wie die heißen, Feel Ground.
Ja.
Die hatten eigentlich, also jetzt habe ich, würde ich sagen, ein halbes Jahr nicht geguckt, aber die hatten immer sehr, also viel coolere Modelle als viele von den anderen.
Ja?
Ja. Ich glaube, das waren
die. Was sind denn die anderen?
Nee, ich glaube, die hießen so.
Ja, ja, ich weiß das. Also von denen habe ich ja die Schuhe. Deswegen,
ja, aber es ist keine Werbung und
bezahlt
und niemand, bla bla bla.
Nein, niemand ja. kennt uns, genau. also wahrscheinlich die größte Marke ist Leguano von Barfußschuhen.
Ja, aber
so ist nicht richtig. Die haben versucht, auf Style zu gehen.
Okay.
Und da gibt es jetzt zwei Linien, oder ich weiß nicht, ob das immer noch so ist.
Weil
zwei
da
Linien.
Kennen wir sogar den Laden auf Sylt und das ist eigentlich immer so, dass es
genau.
nicht geht.
Und die haben aber angefangen, jetzt sozusagen diese klassischen Schuhmodelle, also die bauen Stan Smith nach.
Okay.
So, wo du sagst, das darf man so nachbauen ja. und dann, aha, okay, ja, interessant. aber sie haben halt auch das Ding, dass sie sagen, sobald ein Schuh vorne breit ist, sieht das scheiße aus, als
ja.
wenn du irgendwie ein Frosch bist. So,
ja.
so ist es halt. Und jetzt gibt es von denen schmale und breite Modelle. So merkst du selber. Hä? Das ist das Hauptkriterium nicht erfüllt. Aber gut, also wie auch immer. Ja, es heißt, es gibt 1000 Stufen, aber es ist ja nur wichtig zu wissen, was sind die Kriterien. Wenn er sagt, hier ist ein gesunder Schuh, der hat eine 2 cm dicke Sohle mit einer Einlage und ist und hinten offen.
Du läufst wie auf Wolken.
Und du läufst wie auf Wolken und hinten offen, dass man sagt, okay, nein, das ist kein gesunder Schuh. Das ist, davon möchte ich mich in der Auswahl meiner Schuhe wegorientieren. Ja. Und je weiter du dich davon wegorientieren kannst, also wahrscheinlich ist es ein Weg von 2 oder 3 Jahren und von 5 oder 6 Schuhmodellen, den man langsam gehen sollte, um sich in die für einen richtige Richtung zu bewegen, bis man irgendwann sagt, okay, so kann ich laufen, so bin ich stark, so fühle ich meine Füße. Und ob das dann mit Barfußschuhen endet oder ob man einfach nur so wenig Schuh trägt wie möglich. Und es ist auch okay, wenn jemand 2-mal pro Woche 3 Stunden hochhackige Schuhe anzieht. Die sind natürlich ein Desaster für den Schuh, aber das kann der schon ab. Ich meine, wenn wir an unseren Sohn denken, der muss Fußballschuhe tragen. Das ist ein Desaster für die Füße. Schlimmer geht's ja, aber das ist halt der Sport.
Ja.
Was willst du da diskutieren? Du kannst auch nicht mit einer Ballerina darüber diskutieren, ob sie jetzt diese Dinger anzieht oder nicht. So, ja.
Voll.
Und wenn man das nur ein paar Stunden pro Woche macht, kann der Fuß was ab, wenn man den Rest der Zeit es halt richtig macht.
Ja. Okay. Happy Sommerschuhe shoppen.
Ja, Römer-Sandalen halt.
Ja, Römer-Sandalen. Okay, gut. Kommen wir jetzt zu den Fragen. Liebe Inken und Alo, vielen Dank für euren inspirierenden und bewegenden Input. Wieso kann ich das nicht? Ja, sehr lieb. Kann hier gerade nicht lesen. Das ist für mich so wertvoll. Ich habe eine Frage für den Podcast. Ich mache schon seit einiger Zeit Krafttraining mit Langhantel und habe immer wieder Probleme mit dem unteren Rücken. Der Orthopäde stellte lapidar fest, Beckenschiefstand, unterschiedlich lange Beine. Ich soll auf schweres Training verzichten und Schuheinlagen bekommen. Ja. Das habe ich nicht gesehen.
Geil.
Oh mein Gott.
Ja, das hilft. Lass uns dich bitte in der falschen Position, in der du bist,
belassen.
Fixieren.
Genau.
Das ist gut.
Nun habe ich ein wenig gelesen, dass Beckenschiefstände häufiger vorkommen, aber selten echt anatomisch sind.
Korrekt.
Das ist gut. Wo hast du das gelesen? Bei uns? Ich bin etwas ratlos. Könnt ihr das mit eurer Erfahrung einordnen? Habt ihr Tipps, wie man Beckenschiefstand bearbeiten kann? Mir machen gerade Kettlebell-Swings, Kreuzheben und Kniebeugen Beschwerden. Viele liebe Grüße nach Hamburg.
Ja, nee, klar, natürlich. Also das ist ja sehr verbreitet und da kann man sehr einfach sagen, wenn du schief bist, ist der Einstieg über nicht schiefes Training ein Problem. Also du kannst nicht symmetrisch arbeiten, wenn du nicht symmetrisch bist. So. Mhm. Und manchmal klappt es, dass jemand asymmetrisch ist und dann in symmetrische Übung geht und sich dabei gerade zieht, aber meistens nicht, muss man sagen. Und das eine ist dann zu sagen, okay, ich starte jetzt erstmal über unilaterales Training, dann kannst du die Seiten unterschiedlich fühlen und unterschiedlich auftrainieren. Das heißt, du wirst merken, wenn du so stehst, dass du auf der einen Seite viel besser bist als auf der anderen, dann trainier so 8, 10, 12 Wochen, guck, dass du eine ernsthafte Steigerung hinkriegst, aber vor allen Dingen eben Symmetrie in der Krafterzeugung, dass du beide Seiten gleich stark hast, dass du einbeiniges Kreuzheben machst, einbeinige Kniebeuge und so weiter. Und das zweite.
Bei Swings? Einarmige Swings.
Ja, die würde ich auch sogar unilateral vom Bein her machen. Also gibt es Varianten.
Dass im Kurs?
Ja, in welchem Kurs? Ja, im Kettlebell-Kurs natürlich.
Wo ist der Logo? Da ist das drin.
Ja, ja. Mhm. Und das Zweite ist, dass man da natürlich einsteigen kann und sagen, okay, jetzt hier auf der linken Seite ist der Tensor und auf der rechten haben wir jetzt hier irgendein Problem mit dem Quadratus Lumborum, bla. Da wird es sehr fiddelig. Klappt auch meistens nicht, sondern es ist eigentlich immer ein Neurodefizit. Das heißt also, jemand, der ein Becken schief hat, der hat ziemlich sicher ein Gleichgewichtsproblem und sehr oft zum Beispiel ist es so, dass du recht, wenn du jetzt Rechtshänderin bist, rechter Gleichgewichtssinn.
Eine Frau.
Ja, und rechte Formatio. Formatio reticularis ist etwas, was in dem Kurs ganz vorne steht. Wenn da ein Problem ist, dann ist es sehr oft so, dass die rechte Seite wegdriftet sozusagen. Und der Punkt ist, dass man es so auf ganz vielen Ebenen gleichzeitig korrigiert und nicht, wenn man sich überlegt, wie viele Muskeln im Körper daran beteiligt sind, das Becken zu stabilisieren. Viele, sehr viele. Ja, und dann ist halt die Frage, was macht der Linke im Verhältnis zum Rechten? Und das sind unglaublich viele Interdependenzen. Wenn du den einen machst, dann macht der andere so. Das wird sehr schnell sehr kompliziert. Und wenn du nur, in Anführungsstrichen, dein Gleichgewichtssinn und deine Formatio hochziehst, dann reguliert der Körper das Ganze automatisch / reflexiv selber in die richtige Bahn. Mhm. Das will ich machen.
Okay.
Also lange Rede, kurzer Sinn.
Aber das wäre digitale Mitgliedschaft, weil da endlich richtig Gleichgewicht drin ist.
Korrekt.
Oder vielleicht hast du ihn irgendwann, als er mal so verkäuflich war, gekauft, weiß ich nicht genau.
Genau.
Einmal zum Beckenschiefstand, also einmal zur Einordnung, hast du keinen Satz gesagt. Also ja, es ist sehr selten anatomisch.
Genau, es ist fast immer funktional. Und teilweise ist es auch sogar so, dass Menschen dann, also Physios oder Ärzte, so einen Test machen im Sinne von Beinlängendifferenz. Und man kann das nicht feststellen, wenn man das nicht in einem MRT macht. So, das geht nicht. Du kannst keine Beinlängendifferenz unterscheiden von einem funktionalen Schiefstand sozusagen. Das geht nicht, das kriegst du nicht hin.
Und es ist so, dass das richtig crazy, also es gibt richtig, richtig ganz gruselige OPs.
Behinderungen. Achso, so meinst du
das. Ja, somit es wird, die Knochen werden gebrochen und anders wieder zusammengeflickt und so.
Ja, Katastrophe.
Aufgrund dieser Diagnostik sozusagen.
Aus meiner Sicht völlig falschen Diagnostik.
Ja, und vor allen Dingen bei Menschen, die noch im Wachstum sind.
Ja,
genau. Da ist es echt oft.
Ja. Genau, also Gleichgewicht, Formatio, wahrscheinlich sehr wichtig. Horizontaler Gleichgewichtssinn, auch sehr wichtig. Und wenn du die hochziehst und dann unilateral trainierst, dann kann es sehr gut passieren, dass du dann zurückgehen kannst in bilaterales Training und da dann sehr gut klarkommst.
Und keine Schmerzen mehr hast.
Genau. Wobei auch man sagen muss, dass vollständige Symmetrie nicht das Ziel ist. Alle Menschen sind leicht asymmetrisch und das ist okay so. Aber schmerzfrei ist selbstverständlich das Ziel.
Okay, zweite Frage. Liebe Inke, lieber Arlo, zuerst vielen Dank, dass ihr beide euer Wissen quasi gratis mit uns teilt, sei es im Podcast oder auf Instagram. Ich habe schon sehr viel gelernt und ihr seid sicher der Grund, warum ich noch keinen Bandscheibenvorfall habe und unsere 14 Monate alte Tochter noch tragen kann mit ihren 12 Kilo. Jetzt zu meiner Frage. Arlo sagt immer weg vom Gedanken, Schulter hinten unten. Unten ist voll nachvollziehbar, aber könnt ihr ein paar Beispiele geben, wann die Schulterblätter nicht hinten sein sollen? Ich bin etwas verwirrt.
Ja, nee, kein Problem.
Okay, jetzt bin ich gerade verwirrt.
Naja, es gibt, also wenn du die Schulter anguckst, dann kann die entweder nach oben oder nach unten oder nach vorne oder nach hinten.
Okay.
So, und um sozusagen in einer Ruheposition gut zu funktionieren, darf die Schulter nicht ganz oben sein, weil da klemmst du dir die Ohren ab und bist gestresst. Mhm. Und auch nicht ganz unten, weil da klemmst du die Gefäße ab. Mhm. Und auch nicht ganz vorne, weil dann die kompletten Rückenmuskeln überdehnt sind.
Wenn
und
ihr das sehen könntet, du machst das vor.
Ja, ich mach das vor, ja, genau.
Das sieht
und
gut aus.
Auch nicht ganz hinten, weil man sich dann wieder hier vorne am Schlüsselbein choked und wirkt sozusagen. Also erstmal, das Problem ist, wenn du permanent ganz hinten bist, dann erzeugst du eine Enge vorne im Hals. Das kannst du wahrscheinlich auch merken. Also wenn du ziehst die Schulterblätter hin zusammen und dann merkst du, dass es vorne am Hals die Schlüsselbeine dir in deine Halsschlagader drücken. Das ist auf Dauer nicht cool. Und dass die Position aktiv vor soll, ist ein völlig normaler Teil von nach vorne greifen, gerade wenn es über Kopf geht. Also das heißt, wenn du dir vorstellst, wie geht ein, du greifst oben ins Regal, also schräg vor dir, dann soll es nicht so sein, dass die Schulter da hinten bleibt, sondern die soll mit nach vorne, die ist essentieller Teil der Strecke. Das heißt also, wenn ich da ran will und das ist 60 cm davon entfernt, dann sind 50 mein Arm und 10 sind meine Schulter, die mich nach vorne bringt.
Und das haben wir verlernt.
Das haben viele verlernt, auf jeden Fall. Und das ist der entscheidendere Teil der Krafterzeugung. Das heißt also, wenn ich werfe oder schlage oder einen Schwimmzug, beim Schwimmzug haben es viele parat, ist es wichtig, dass, also Bewegung beginnt immer im Kern und geht dann nach außen sozusagen. Das heißt, ich spanne meinen Rumpf, dann bringe ich meine Schulter hoch und erst dann kommt mein Arm vor. Das heißt, die Schulter bewegt sich, kaum sichtbar, aber leicht vor dem Arm.
Das sollte ich auch machen, wenn ich nach vorne greife, um auf der Tastatur zu tippen.
Ja, das ist so eine Frage, das kann man diskutieren.
Okay.
Also das auf jeden Fall, wenn du eine Länge haben willst, dann ist das die richtige Technik. Wenn du über Kopf greifst, ist es nicht zu diskutieren. Wenn du nach vorne greifst, kann man das diskutieren, weil es gibt ja Bankdrücken, wo man aktiv die Schulterblätter hinten hält, um eine besonders starke, besonders stabile Bewegung zu machen. Das heißt, wenn ich beim Bankdrücken die Schulterblätter hinten halte und nach vorne greife, dann hat das verschiedene Vorteile. Erstens, der Weg ist kürzer. Das heißt also, du kriegst schneller einen Punkt, wenn du es für Geld machst, sozusagen, für den Wettkampf. Das ist der Hauptgrund. Aber es ist auch einfach eine unglaublich stabile Bewegung, die sehr stark ist. Mhm. Und da kann man sich jetzt fragen, wenn ich zur Tastatur greife und ich muss das 8 Stunden am Tag machen, kann ich das dann halten, wenn ich meine Schulterblätter mit vornehme? boah, wahrscheinlich nicht. Ja, das ist deutlich härter. Mhm. Das heißt, wenn ich da die stärkste Variante nehme, einfach nur, um es so lange durchzuhalten, dann ist es schon clever, die Schulterblätter hinten, vielleicht nicht ganz hinten am Anschlag, aber mittig, eher weiter hinten zu halten, um den Hebel für die Arme zu verkürzen, damit die Arme nicht so schwer sind, damit du sie länger halten kannst.
Vielleicht einfach verschiedene Positionen den Tag
über. Das sowieso.
Ja.
Aber diese Position ist etwas, was Leute, die nicht aktiv Bank drücken, machen, nicht können.
Ja.
Trotzdem ist es so, wenn du dann nach vorne greifen willst, neben deinem Bildschirm, weil da das bla ist, dann brauchst du einen längeren Arm. Du musst ja nicht aufstehen, nicht nach vorne neigen, dann kannst du sehr gerne deine Schulter mit vornehmen. Also das heißt, nach vorne greifen kann lang sein, kann kurz sein. Man muss alles beherrschen und sich fragen, was ist jetzt hier angebracht. Und natürlich muss man sich das nicht immer aktiv fragen, sondern wenn man die unterschiedlichen Übungen beherrscht, also zum Beispiel eine Liegestütz, bei der man einen Reach macht, also die Schulter mit rausnimmt, oder eben schweres Bankdrücken, bei der man eng und tight bleibt, dann macht der Körper das schon automatisch sehr klug selber. Im Sinne von, das ist das, das ist das. Das ist ja der Gag von Krafttraining, dass, wenn man es richtig aufzieht, die Entscheidungsfindung unterbewusst passiert. Ja, da muss nicht mehr drüber nachdenken, automatisch passiert.
Okay, alles klar.
War das jetzt eine Antwort? Gut. Ja, also wenn du nach vorne greifst, darf die Schulter oft mit vor, wenn es Sinn macht.
Mhm.
Ja.
Okay.
Ready?
Yes.
Okay, alles klar. I see. Gut, dann hoffe ich, dass es informativ war und dass ihr jetzt alle leicht verstört,
richtig genervt seid,
leicht verstört auf euer Schuhregal blickt und sagt, scheiße, die sind ja alle zu eng und zu hoch. Ja, sind sie, korrekt. Gut, dann wünsche ich euch eine schöne Woche und ein schönes Schuhshoppen. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Tschüss, ihr Lieben.